Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Erfolgreich, dem authentischen Business-Podcast für Recruiter, Headhunter, Mitarbeiter im Personalwesen und Unternehmer und Unternehmerinnen. Hier diskutieren Lena Grabowski und Janina Roman, Unternehmerinnen und Personalberaterinnen aus Hamburg, über verschiedenste Themen aus den Bereichen HR, Recruiting, Entrepreneurship und über die wichtigsten Fragen der heutigen Arbeitswelt. Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren, wirklich heute auch sehr witzigen Podcasts. Ich spüre es schon.
Echt und das wird heiß. Es wird brennen. Ich weiß es jetzt schon.
Heute wird es ganz heiß. Mein Name ist Janina Roman. An meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare, heute sehr gut aussehende
Lena Grabowski.
Und wir haben heute noch einen Gast. Und wir haben eben schon festgestellt, endlich mal wieder drei normale Menschen zusammen an einen Tisch.
Allein schon dieses provokante Intro. Ich gebe es jetzt schon.
Genau. Das heißt also, wir freuen uns heute wahnsinnig. Wir haben heute Sebastian Schipper hier bei uns mit an Bord. Und erstmal vielen Dank. Herzlich willkommen. Und vielleicht sagen Sie einfach mal so ein, zwei Wörter zu sich. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich will nicht sagen, wie ist diese Folge eigentlich entstanden? Also noch ist sie nicht entstanden, aber wie ist die Idee dazu entstanden? Und erzählen Sie doch mal unseren Hörern und Hörerinnen mal etwas über sich, das, was Sie gerne teilen möchten.
Ja, auch von mir recht herzlichen Dank, dass wir heute zusammenfinden. Drei normale Menschen, Sie haben es gerade gesagt. Ich habe Wirtschaftsrecht, BWL und Geschichte studiert, bin dann immer in Hamburger Kanzleien tätig gewesen, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und so auch an Frau Roman geraten, muss dazu gestehen, klar freue ich mich heute Morgen mit Ihnen dabei sein zu dürfen, aber Sie stellen mich absolut in den Schatten, so wie Sie heute Morgen schon wieder hier glänzen. Da muss ich mir ja für die Aufzeichnung des Podcasts hier heute noch einiges vornehmen und ich bin absolut gespannt auf das, was uns hier heute gemeinsam erwartet. Ein spannendes Thema und können wir lange drüber reden, aber wie gesagt, auch hier komprimierte Form. Ich würde sagen, lassen Sie uns ruhig starten.
Absolut. Wir wollen ja heute mal so generell, also es wird heute eine sehr politische Folge. Ja. Eine sehr, sehr politische Folge. Ja. Und wir wollen ja heute einmal über das ganze Thema Arbeitsmarktreform sprechen. Was ist eigentlich da draußen los? Was kriegen wir eigentlich so mit aus der Personalberaterbrille? Wie betrachten Sie das auch nochmal, ich sag mal, aus einer ganz anderen auch politischen Sicht?
Und Arbeitnehmersicht.
Ne? Arbeitnehmersicht vor allen Dingen auch. Was ist eigentlich hier los in dem Land? Ne? Wir sehen uns ja alle nur noch in der Hängematte liegend mit dem Laptop auf dem Schoß. 15 Stunden arbeiten für
viel Geld.
Viel Geld. Und irgendwie ist es ja irgendwie so ganz verquer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ich weiß nicht. Also ich muss ja die ganze Zeit ans Bürgergeld denken.
Dass wir jetzt ein schöneres Wort dafür gefunden haben.
Ja, das ist eigentlich genau noch das Gleiche, aber es heißt jetzt einfach nur schöner, damit alle anderen, die das beziehen, wie gesagt, auch es zieht sich jetzt nur jeder den Stiefel an, wo er meint, der passt.
Ja, ich will nicht sagen, vielleicht werfen wir diesen Satz nochmal ein. Für alle Hörer und Hörerinnen, die diese Folge jetzt hören, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und da sind wir auch sehr glücklich, dass wir in einem sehr freien, demokratischen Land leben. Ich sage deswegen demokratisch und vor allen Dingen haben wir alle eine freie Meinungsäußerung. Diese Folge soll auch genau deshalb darum gehen, dass man eine hat. Und die Hörer und Hörerinnen da draußen ziehen sich bitte nur den Schuh an, der auch passt. So, das vielleicht einmal auch nochmal als Intro für alle da draußen, wir alle durch den Häcksler gezogen werden.
Ja, es soll jetzt ja auch keine Folge werden, wo wir pauschal irgendjemanden beleidigen.
Richtig,
ne? Also
genau.
Hier ist nochmal für alle, keiner soll sich hier bitte pauschal beleidigt fühlen.
Richtig.
Aber wir wollen ja jetzt speziell ja einmal über die Menschen sprechen, die vielleicht bestimmte soziale Möglichkeiten in diesem Land anders nutzen, als sie eigentlich vorgesehen sind. Und da sind wir natürlich beim Bürgergeld, was ja eigentlich einfach nur netteren und ein bisschen fancy Namen.
Ja.
Ich sag mal so, die Regierung hat mit Hartz IV jetzt mal einmal Marketing gemacht und hat das Bürgergeld genannt.
Genau.
Das ist mal. Also, das ist doch eigentlich auch mal schön. Wie erklärt man Marketing? So, dann kann man doch dieses Beispiel mal einmal nehmen.
Ist perfektes Marketing und wie gesagt, wir kommen ja von Hartz IV, so ist es ja eigentlich besser bekannt. Eigentlich war es ja die Agenda 2010 in Kraft getreten, ja am 1. Januar 2005. Hm. Dann hat es ja auch viel Kritik gegeben seitens der Bevölkerung. Ich sage mal, die Bezugsdauer wurde gekürzt. Wir haben die Kritik gehört, dass alles auf den Billiglohnsektor zurückzuführen sei, was an Ergebnissen erzielt wurde und die Lücke zwischen Arm und Reich sei größer geworden. Dann hat es 2008 im Zuge der Großen Koalition mal eine Änderung gegeben, was die Bezugsdauer anbelangt. Da ist man dann wieder auf die alte Schiene zurückgekommen, hat das auf bis zu 32 Monate wieder korrigiert. Und klar, Vollbeschäftigung bei einer Arbeitslosenquote von unter 4% war erreicht. Und dann kam irgendwann das Thema Bürgergeld mal wieder auf. Aber im Grunde seit dem 1. Januar 2005 hat es ja keine großartige Reform mehr gegeben. Zumindest was auf dem Arbeitsmarkt dies anbelangt. Ich glaube, in diesem Land hätten wir noch weit mehr größere Reformen mal dringend nötig als nur auf dem Arbeitsmarkt. Aber wir wollen uns ja heute fokussieren auf den Arbeitsmarkt. Und von daher muss man ja auch mal den Blick, Sie haben es gerade gesagt, Bürgergeld und die Gesellschaft auf dieses Land im Allgemeinen werfen. Und wenn ich eben sehe, wir haben eine alternde Gesellschaft. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja. Ja.
Und ich glaube, im Anbetracht einer alternden Gesellschaft muss man ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass uns, wenn wir weniger arbeiten und diese Wünsche sind ja immer da, dass uns dann im Endeffekt ja auch Geld fehlt für den Sozialstaat, für Landesverteidigung etc. pp. Also, die Wirtschaft ist auf Schrumpfkurs, es wird weniger gearbeitet, das scheint mir weniger hilfreich zu sein. Da passt irgendwas nicht zusammen. Denn wir sehen auch, wenn wir über Arbeitszeitreduzierung sprechen, die OECD hat da neulich eine Studie rausgebracht, 1.341 Stunden arbeitet der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland pro Jahr. Das macht sich ja erstmal sehr viel anhören. Aber auch da würde ich mal sagen, der Schein trügt. Denn wenn wir zu unseren Nachbarn gucken, nach Frankreich beispielsweise, da wird im Jahr noch 150 Stunden mehr gearbeitet und blicken wir nach Italien, dann sind es sogar 353. Ja, und dann müssen wir uns auch mal vor Augen halten, in anderen Ländern gibt es on top, hätte ich fast gesagt, zusätzlich jedenfalls keine 30 Tage Urlaub, plus 15 Feiertage, plus Elternzeit, plus Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, plus. Und im Durchschnitt sind die Arbeitnehmer in den anderen Ländern auch nicht 19,4 Tage pro Kalenderjahr krank. Wie neulich so schön die Technikerkrankenkasse ja auch mal zum Besten gegeben hat. Also man sieht auch, dieser größte Topf, der im Bundeshaushalt immer vorgesehen ist für Soziales, steigt von Jahr zu Jahr.
Ja.
Und im Schnitt arbeitet der Durchschnittsverdiener mittlerweile 3 Monate im Jahr, um das Sozialsystem in diesem Land zu unterstützen, es zu finanzieren.
Das ist ja was.
Und wenn wir dann mal zurückblicken, seit den 1960er Jahren ist es eine Verdopplung. Also muss man doch wirklich mal sagen, wenn
wohin
man
sich wandern wir aus? Nochmal, Herr Schipper, wohin gehen wir? Wo packen wir unsere kleine Tasche?
Ich was melde mich erst
das ist eine gute Frage. Ich bin ja mal ein Freund von der Schweiz, nicht nur aufgrund des guten Essens und des guten Trinkens und Weines, den es dort gibt, aber auch allgemein aufgrund der Lebensumstände und Verhältnisse. Ja, also ich bin für alles offen und Sie haben zu jeder Schandtat bereit. Sagen Sie, wo es hingeht. Ich packe meine Koffer und wir sind heute Abend noch weg.
Also das ist ja, also nee, oh, ja.
Jetzt sagen natürlich die bösen Zungen, ne? Ich will nicht sagen, wir wollen ja hier so einen kleinen Ping-Pong machen. Ja, gut, aber ich sag mal, früher, die Generation hat sich dann ja nun auch wirklich, ich sag mal, ja schon auch irgendwie krank geackert, sag ich jetzt mal, 60, 70 Stunden.
Ja.
Ja, so, jetzt gehen wir, ich greife jetzt mal so das raus, was so gerne, ich sag mal, so durch unser Land schwebt, diese kleinen.
Du meinst die von der IG Metall,
diese,
die Fahnen schwingen da.
Was von der IG Metall, genau. Ja. So, und dann geht's halt weiter. Jetzt kommt natürlich das, ja gut, Schipper, jetzt ist denn aber schön. Die Mitarbeiter, die sollen dann ja, warum sollen das jetzt aber auch die ganzen Arbeitnehmer tragen? Das können doch mal die ganzen Reichen und vor allen Dingen die ganzen Unternehmer, die ja genug verdienen und die dann ja auch nur ein dickes Auto fahren und die dann ja auch immer essen gehen und ganz viel Urlaube machen und ganz viel in Privatflugzeugen unterwegs sind. Wir können das doch von denen nehmen und die, ich sag mal, die arbeitende Bevölkerung ein bisschen entlassen. Was sagen Sie denn dazu?
Also erstmal komme ich dann gerne auch wieder auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen. Und da sind wir auch schon wieder bei der Thematik des Bürgergelds. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, wer arbeitet und Arbeit oder beziehungsweise wer fähig ist zu arbeiten und Arbeit ablehnt, der ist auch nicht bedürftig. Und ich glaube, wir sind in diesem Land alle gefordert, im Rahmen dessen, was möglich ist, uns für dieses System einzubringen. Und Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts, das gebe ich zu. Und wir sehen aber augenblicklich auch einen Trend der Abwanderung von großen Unternehmen, die eben auch dazu führen, dass wir eine Schieflage in diesem Sozialsystem bekommen. Ja. Das heißt, wir müssen in diesem Land die Abwanderung stoppen, bessere Rahmenbedingungen schaffen. Wenn Sie sich große Unternehmen angucken, die ich gerade angesprochen habe, dann spreche ich von Unternehmen wie Miele, Leper, MAN Group, Bayer, VW, Continental, Telekom, SAP und so weiter, um nur mal einige große zu nennen. Hm. Heißt ja im Endeffekt auch, dass hier Arbeitsplätze abgebaut werden.
Ja.
Heißt im Endeffekt, die Wettbewerbsfähigkeit schrumpft, Arbeitskosten steigen und wir haben dazu noch ein überbordendes Regelsystem in Deutschland, was nicht gerade unbedingt förderlich ist, dass eine ausgleichende Gerechtigkeit stattfindet. Und wenn Sie gerade gesagt haben, so schön, man kann doch den Reichen etwas mehr abknöpfen, wenn ich das mal platt formulieren darf, um dieses System aufrechtzuerhalten, dann muss ich Ihnen auch sagen, diese Neidkultur gegenüber Leistungsträgern ist inzwischen in Deutschland sehr ausgeprägt, gegenüber Besserverdienenden. Diese Missgunst sollte man doch eher in Anerkennung umwandeln. Ich glaube, das täte unserem Land sehr gut.
Ja,
Bei der Thematik, wenn Sie davon sprechen, Besserverdienende, dann sind wir ja im Bereich Unternehmertum. Nicht jeder, der selbstständig ist, heißt auch automatisch unterm Strich, dass er besser verdient als derjenige, der als Arbeitnehmer jeden Tag seiner geregelten Arbeit nachgeht. Aber es braucht eben auch Mut zur Selbstständigkeit, zum Unternehmertum. Und sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich das jetzt etwas platt formuliere, aber dieses Gerede über Kapitalismus, den man augenblicklich insbesondere immer wieder aus der linken Ecke hört, diese ganze Umverteilungsdiskussion, die da stattfindet oder stattfinden soll, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen in diesem Land erst einmal wieder über Erwirtschaften reden, bevor wir überhaupt über das Verteilen reden.
Und weil nichts da ist. Das ist ja das Ding. Wenn nichts da ist, können wir auch nichts, wie sagst du immer, nackten Mann kann sich auch nicht oder nackter Person kann es auch nichts aus der Tasche nehmen. Ja. Und so ist es ja. Wenn das die Unternehmen abwandern, das heißt natürlich auch die Umverteilung der ganzen Steuergelder. So, und die meiste Kohle kommt ja nun mal. Wer zahlt denn die meisten Steuern? Wo wird das denn finanziert? Das sind die Kohle haben. Das heißt, wenn die Kohle haben, nichts mehr in den Pott reinschmeißen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen es nicht mehr wollen oder auch nicht mehr können, sagen wir es mal so, dann ist da auch nicht mehr viel, um auch den, ich sag mal, wirklich Bedürftigen, ich muss mal so sagen, es gibt ja nun mal auch viele, die bedürftig sind und die sollen auch bitte was von dem Kuchen abhaben. Nur die können von dem Kuchen nachher nichts mehr abhaben, weil nachher nichts mehr oben reingeschüttet wird.
Das ist richtig.
Ja, naja, einmal das und vor allen Dingen ja auch das, was Sie ja auch eben sagten, ne? Dieses die Konkurrenzthema, ja. Also wir sind ja als, was haben wir denn in Deutschland?
Also ja, wir haben bisher, sage ich mal, eine einigermaßen gut florierende Industrie gehabt in diesem Land, aber im Zuge von gewissen Vorhaben, die die aktuelle Bundesregierung angeht, muss man sich ja schon teilweise dafür rechtfertigen, dass man in gewissen Zweigen überhaupt noch tätig ist.
Richtig.
Und man muss eben auch sehen, wenn wir darüber diskutieren, Arbeitszeit zu reduzieren, Wochenarbeitszeit zu reduzieren, dann muss ich auch sagen, wenn Arbeit grundsätzlich eine Last ist oder eine Last darstellt in dieser Art und Weise der Diskussion, dem ist im Grunde auch schon eine Eintagewoche zu viel. Und wenn wir dann auch noch über das Thema Fachkräftemangel
diskutieren
und sprechen, das sehe ich überhaupt nicht, aber das ist etwas, was uns tagtäglich begleitet, dann können wir aber auch nicht über kürzere Arbeitszeiten sprechen. Also das ist im Moment eine Diskussion, die ist sehr einseitig gelastet und gesteuert. Und sobald Sie mit Ideen aus der Ecke herauskommen, die mehr Arbeit abverlangt, die auch ein bisschen den Umbau des Sozialsystems mit sich bringt, dann werden Sie ja gleich in eine Ecke gedrängt, in der Sie in diesem Land einen Stempel aufbekommen, den Sie so schnell nicht wieder loswerden. Und ich gebe Ihnen recht, Sie haben gerade gesagt, jeder kann sich darauf verlassen, dass ihm geholfen wird, wenn er Hilfe benötigt. Ja. Und das ist der Vorteil in diesem Sozialsystem. Aber in diesem Sozialsystem läuft etwas schief. Ich kann mich eben nicht darauf verlassen, dass mein Nachbar für mich alles erwirtschaftet, ich mich gemütlich zurücklehnen kann und darauf hoffe, das wird schon irgendwie laufen und Arbeit muss sich dann eben auch wieder lohnen. Derjenige, der gewillt ist, morgens aufzustehen, einer geregelten Arbeit nachzugehen, der muss am Tagesende unter dem Strich auch mehr in seinem Portemonnaie haben als derjenige, der den ganzen Tag zu Hause sitzt, sich einen schönen Lenz macht und, ich sage mal, auf unser Sozialsystem zurückgreift und tagtäglich davon sein Leben unterhält und bestreitet.
Ja, und das ist komplett in Schieflage geraten. Und
das ist in Schieflage geraten,
absolut. Da muss man nicht Mathematik für studiert haben, dass man das super einfach einsehen kann und auch einlesen kann. Das kann man sich einfach zusammenrechnen, dass sich das manchmal eher lohnt, nichts zu tun. Und das ist
Anspruchsdenken.
Das ist der Wahnsinn. Ich sag, wie es ist, das ist Wahnsinn.
Da muss mir auch mal einer helfen. Das ist halt auch so ein Anspruchsdenken, weil wir sind nämlich ja genau bei dem Thema, dass es ja darum geht, dass es ja, ich sag mal, diesen Schutzmechanismus gibt für diejenigen, die bedürftig sind. Ja, Sie haben ja sehr gut gesagt, ne? Wir reden wirklich von Menschen, die bedürftig sind, die also nicht in der Lage sind, eine Arbeitsleistung zu erbringen.
Ja.
Und beziehungsweise sie sind ja nochmal einen Schritt weitergegangen, ne? Nur jemand, der keinen Bock hat, sage ich jetzt mal, sagen. Nur jemand, der keinen Bock hat, ist nicht automatisch bedürftig, ne? So, aber wenn wir jetzt wirklich dann über die Gruppe sprechen, die wirklich bedürftig ist, dann muss man eben halt auch da nochmal über, ich sag mal, den Bedarf sprechen und auch über das Bedürfnis. So, und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema, es wird nie über den Bedarf gesprochen. Also was braucht derjenige wirklich, damit er jetzt diesen Moment, und dafür ist es ja eigentlich ausgelegt. Also es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man davon jahrzehntelang lebt, sondern es geht ja eigentlich darum, jemanden aufzufangen und ihn nicht in die Obdachlosigkeit oder sonstiges zu bringen.
Genau.
Aber es geht ja mittlerweile eher darum, das Bedürfnis zu bezahlen, trotzdem, wie alle anderen, die arbeiten gehen, ein ich sag mal, sich bestimmte Luxusthemen auch zu gönnen.
Ja.
Frau Gabowski und ich, für uns ist das auch Luxus, in den Urlaub zu fliegen.
Ja. Also ich überlege mir auch grundsätzlich, fliegst du überhaupt weg, fährst du weg? Und falls ja, was kannst du dir leisten? Und im Grunde muss dieses Prinzip, und da sind wir wieder ganz beim Anfang, bei diesem Grundtenor, den Hartz IV mal mit aufgebracht hat, dieses Fördern und Fordern. Das muss wieder viel mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Und damit eben auch die Vermittlung in Arbeit gestärkt werden. Und ich habe es eben gesagt und ich wiederhole das auch gerne und da nehme ich auch gar kein Blatt vor den Mund. Man hat aber im Moment dieses Gefühl in diesem Land, man kümmert sich mehr um die Leistungsempfänger als um die Leistungsträger.
Ja.
Und das kann es auf Dauer nicht sein. Und deshalb sehen wir uns auch, was das Wirtschaftswachstum anbelangt, da haben wir jetzt schon die zweite Korrektur. Wir landen inzwischen im europäischen Vergleich auf dem letzten Platz. Und es kann eben nicht sein, dann sind wir auch beim Thema Bürgergeld wieder, wenn wir darüber reden, es fehlt an Arbeitskräften, an Fachkräften. Es tut mir leid, wenn ich das mal so sagen muss. Wir haben in diesem Land circa 587.000 erwerbsfähige Zuwanderer, die Bürgergeld bekommen. Das sind Gesamtkosten pro Monat von 436 Millionen Euro. Ich glaube, diese 436 Millionen Euro, die wir dort monatlich ausgeben, die könnten wir, weiß Gott, für andere Sachen investieren, um dieses Land wieder zu der Nation zu machen, die wir einmal waren, nämlich die Lokomotive Europas. Und das sind wir schon lange nicht mehr.
Nee. Wir sind nicht mal mehr hinten dran der Anhänger.
Ja. Wer will mit uns noch was?
Wir sind gar nicht mehr auf der Schiene bald. Wir stehen immer im Gras drin da und frosten ein, wenn wir so machen.
Wir sind inzwischen bald schon kurz vorm Abstellgleis angekommen, traurig aber wahr. Aber wie gesagt, wenn ich über diese Zahlen spreche von 587.000, dann will mir doch niemand erzählen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das ist ja ein schönes Wort, das kann man schön propagieren. Aber haben wenn man sich die Realität anguckt und die Zahlen haben, wir es nicht wirklich.
Das ist ja auch völliger Bullshit. Und wenn ich da dann nochmal weitergehe und wenn ich da mir jetzt wirklich mal mir das mal aus der Praxis angucke, wie viele Menschen dabei sind, die wirklich hier auch ihren Beitrag leisten wollen. Also ich komme ja mit einer ganz anderen Mentalität auch hierher.
Ja.
Die natürlich mal irgendwo gelesen haben, dass das hier irgendwie Good Old Germany ist und jeder kriegt da irgendwie sein Scheinchen. Aber es gibt ja auch super viele, die das auch wollen. Was diese Menschen für Hürden auf sich nehmen müssen, um überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekommen zu können.
Ja.
Also, und ich bin der, deutschen Muttersprache oder Deutsch ist meine Muttersprache und ich bin dieser Sprache schon relativ gut mächtig. Also habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Wenn ich dann aber diese Schriftstücke sehe, die dann diese Menschen bekommen, um eine, also, ne, und dann sollen die noch das Zeugnis von Arno schieß mich irgendwo an der Hacke noch mitbringen und noch das Grundschulzeugnis von irgendwo, keine Ahnung, wo ich dann sage, okay, Leute, was tut dieses Zeugnis oder was auch immer dazu bei, dass der jetzt eigentlich irgendwo zumindest für ein kleines Einkommen irgendwie tätig werden will. Warum brauche ich das Grundschulzeugnis, damit der bei Edeka irgendwie mit aushelfen kann? Oder ne, also das ist ja das Nächste. Wir sind ja so verzettelt, das ist ja nicht zu fassen. Also und von also das ist ja eigentlich mein nächstes Lieblingsthema. Da müssen wir was wann anders nochmal machen. Aber auch dieses ganze Thema Digitalisierung in Deutschland, ne? Also da kriege ich doch da, wie gesagt. Da.
Bin ich bei Ihnen? Können wir gerne was zu machen? Bin ich auch gerne
zu machen. Das ist eine Arbeitsmarktreform. Halt, stopp.
Aber jetzt sind wir bei der Arbeitsmarktreform und ja. Ich gebe Ihnen absolut recht. Es ist ein viel zu großer Bürokratieaufwand, ein großes Monster. Auch die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, Syrer ist Arzt, hat fast 1,5 Jahre gebraucht, bis er nun als Krankenpfleger arbeiten darf. Ich glaube, diese 1,5 Jahre, das kann man schneller abarbeiten. Und wenn man dann eben auch sieht, wir haben die Möglichkeit der Digitalisierung, man muss sie eben nutzen. Aber auch hier haben wir, ja, ich sage mal, gucken Sie doch einfach mal, in den öffentlichen Dienst.
Da kann ich nicht reingucken.
Ja, aber wir hatten 2008 4,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Ja.
Inzwischen sind wir bei 5,2 Millionen. Ich frage mich, warum? Digitalisierung muss da mehr in den Fokus gerückt werden. Dann kann man wesentlich schneller die Sachen umsetzen. Und auch bei der Gesetzgebung muss doch immer gelten, altes Prinzip, ich bin da nach wie vor ein Freund von One-In-Two-Out-Prinzip. Also wir müssen unheimlich an vielen Stellschrauben in diesem Land drehen, damit wir eben auch auf dem Arbeitsmarkt schneller agieren können, damit der Arbeitsmarkt sich auch dem Strukturwandel, und den haben wir ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, auch das durch politische Rahmenbedingungen entsprechend eingeleitet, damit wir dem begegnen können. Also die Möglichkeiten haben wir, aber wir sind im Moment nicht fähig, es entsprechend umzusetzen.
Ja.
Das ist das große Manko in diesem Land.
Ja, was mir aber auch auffällt, ist halt dieses Umsetzen. Ich habe es eingangs auch gesagt, die Meinungsfreiheit, ist halt die Demokratie, worauf ich persönlich sehr stolz bin, dass wir so ein Land haben. Muss man aber auch sagen, verregulieren wir uns auch aber immer mehr. Weil wenn man wirklich seine Meinung sagt, dann darf man das auch nicht. Wie Sie schon sagen, Sie haben es eigentlich gesagt, Sie werden dann in so eine Ecke gestellt, kriegen so einen Stempel und das wird nicht sachlich diskutiert, weil nicht falsch verstehen. Ich sag mal, die vier großen Parteien, die haben ihre Daseinsberechtigung und jeder hat seine Meinung und jeder darf. Alles, was zu extrem ist, hat meiner Meinung nach hat gar nicht seine Daseinsberechtigung. So dieser Meinung bin ich definitiv. Und aus jeder Politik kann man irgendwie etwas mitnehmen. Jetzt kommt nur das Aber, es ist immer alles so extrem geworden. Wenn das mal irgendwie so ein bisschen mehr auf Augenhöhe wäre und der andere auch mal verstehen würde, dass es aber auch aus einer anderen politischen Seite man vielleicht da das Beste rausnimmt, mit dem Besten von der anderen Politik irgendwie verknüpft. Aber es passiert irgendwie nicht mehr. Es war damals, also ich hatte eben das Gefühl, das war noch so ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Es wurden auch andere Meinungen zugelassen und nicht gleich der Stempel aufgedrückt. So, und ich sag mal, dadurch, dass die Politik das natürlich auch nicht mehr vorlebt, sondern ja immer alles ganz dramatisch ist. Also ich sag mal, alles, was ja wir sind, CDU, sind ja alles Kapitalisten, eigentlich durch und durch. Ja, die Grünen, wie gesagt, die wollen den ganzen Tag immer nur Bäume pflanzen. Es ist aber auch so nicht richtig. Ja, das heißt, es geht ja viel tiefer eigentlich da rein. Und aber man darf seine Meinung zu bestimmten Themen oder generell nicht äußern, ohne dass man gleich als, ich weiß nicht was, also da sind ja die wildesten Dinge, die einem dann da in den Kopf geschmissen werden. Also das heißt, ich finde diesen Wert der freien Meinungsäußerung, die wir haben, wird entweder ausgenutzt von Idioten, muss ich auch mal so sagen. Das tolerieren wir ja auch, ganz verrückt.
Das wird toleriert.
Das wird toleriert, das darf gemacht werden. Aber ich sag mal, eine sachliche Meinung, die ja auch unsere Wirtschaft nach vorne bringen möchten, das wird nicht toleriert. Da ist man also immer gleich wild da.
Ich finde das gut, was Sie gerade nochmal ansprechen, das Thema der Meinungsfreiheit. Und wir sind ja Gott sei Dank drei, die sich ihrer Meinung nicht berauben lassen.
Ja.
Was die Masse glaubt, ist ja leicht zu glauben. Das ist das Problem in Deutschland, dass es immer weniger gibt, die auch gewillt sind, sich eine eigene Meinung zu bilden und die es dann dazu gewillt sind, diese auch entsprechend kundzutun. Und ich glaube, wir haben sie heute drei gefunden, die absolut gewillt sind, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch wenn man nicht mit dem Strom schwimmt. Und da sollten sich aus meiner bescheidenen Perspektive viel mehr Leute ein Beispiel dran nehmen. Dann wären wir in diesem Land auch nicht immer in diesem Duckmäusertum, in dem wir inzwischen angekommen sind. Ja. Und man muss eben auch zugeben, dass alles damit begann, dass die kulturelle Linke es ablehnte, zu diskutieren. Stattdessen wurde alles, was konservativ ist, abgelehnt und abgewertet. Und inzwischen geht es eben nicht mehr darum, in der Debatte mit Argumenten zu überzeugen. Da können Sie ja vorbringen, so viel und was Sie wollen. Sondern es geht in der Diskussion einfach nur noch darum, es zu canceln.
Ja, ja, und das ist das, was ich meine. Ja. Wir kommen nicht voran.
Nee, und ich kann das auch nicht. Ne? Also ich gebe mir das ja manchmal da Bundestag, ne? Also wenn ich wirklich, weiß ich auch nicht, was, also dass ich wirklich da, ne? Aber wenn man sich das da auch mal anhört, ne? Dieses Gejaule, ja, und dieses Rumgemaule und dieses Gejammere, wo ich mir so denke, meine Güte, noch eins, gibt es jetzt bitte mal irgendjemanden, der jetzt mal das Zepter mal nimmt und sagt, Leute, guten Morgen, wir sind gut drauf, also wir müssen heute mal bitte das, das und das. Nein, da wird dann debattiert und gelabert über wer jetzt wen wie mit dem Sternchen und Gendern und ich habe keine Ahnung, was für ein Kikifatz, ob irgendwo noch ein Wasserbrunnen in ich habe keine Ahnung wo. Und genau das, was Sie sagen, die Wirtschaft fährt hier gegen die Wand und wir sprechen darüber, ob jetzt irgendeiner mit einem scheiß Sternchen angesprochen wird. Ich schaffe das einfach auch nicht mehr. Ich kann das einfach auch nicht mehr. So, was haben wir gesagt mit Koffer packen?
Koffer packen und weg, also das ist eine kleinteilige Diskussion.
Sie dürfen, das ist hier das Nächste.
Ja, Sie dürfen das inzwischen, sag ich mal, kippen. Sie können sich in jedem Jahr das Geschlecht neu aussuchen, aber Sie bekommen vorgeschrieben, welche Heizungsanlage Sie nutzen dürfen. Und es mangelt eben in diesem Land an den großen Reformen. Aber das ist auch geschuldet, denke ich mal, einer Veränderung des Personals in der Politik in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ja. Früher haben sie in den einzelnen Fraktionen zu gewissen Themenfeldern immer ein, zwei Namen parat gehabt, die Experten schlechthin waren.
Ja.
Tut mir leid, fällt mir heute schon niemand mehr ein. Bei dem einen oder anderen muss ich schon stark überlegen, wer der Fraktionsvorsitzender ist. Aber wenn es um die Sachthemen geht, fällt mir schon gar keiner mehr ein. Und deshalb sind wir in der Politik auch da, wo wir sind.
Ja.
Dass wir nämlich nur noch über Klein-Klein diskutieren, den großen Aufschwung und die dringend benötigten Reformen gar nicht mehr angehen und schon nicht mehr auf die Agenda setzen. Und da hat es eben die Veränderung, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren beim politischen Personal gegeben. Wer was aus sich machen wollte, der ist eben nicht mehr wie früher in die Politik gegangen. Der hat sich selbstständig gemacht, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland aufgrund der Rahmenbedingungen. Der ist karikativ engagiert, der bringt sich bei Vereinen, Verbänden, Institutionen ein, aber der geht eben nicht mehr in die Politik. Hm. Und in der Politik, und das brauchen Sie eben nicht nur sich in Berlin angucken, im Bundestag, sondern da können wir auch teilweise schon auf Länderebene gehen, da sitzen Leute, ich will nicht sagen, das sind für mich manchmal schon etwas Lachfiguren. Und wenn ich dann höre, wie diskutiert wird, dann weiß ich manchmal schon eher nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Hm, und das ist auch dieses Problem, was dieses Land hat. Die großen Führungsköpfe, die wir früher einmal hatten und die wir eigentlich dringend benötigen.
Und auch, ich will es nochmal untermauern, auch in den großen, ich nenne es jetzt mal Big Four, da hatten wir überall Größen sitzen. Da hatten die auch untereinander, finde ich, die Politiker, das muss man auch sagen, auch Respekt. Und da war es also auch untereinander und da wurden auch andere Meinungen angenommen und nochmal darüber, auch nochmal überlegt. Natürlich hat man seine Meinung schon, aber das ist ja wie jetzt. Wir wissen nun alle, welcher politischen Couleur ich angehöre. Das spreche ich auch oft.
Kannst du das nochmal sagen?
Na, ich wähle CDU. Und was anderes ist für mich gerade noch nicht. Und FDP kommt noch hinterher, weil ich sag mal so ein bisschen Richtung Digitalisierung und Gott sei Dank, Krischi, mein Freund, halt! Fahne hoch dafür! Halt das Geld zusammen! Investier vernünftig! Ja. Also, nein, ich mache jetzt Blödsinn, aber da war es ja nun wirklich, dass die noch zusammengehalten haben. Die haben sich auch, ich finde, nach außen hin irgendwie auch als eine Einheit präsentiert, sodass auch, fand ich, in Deutschland man das Gefühl hatte, auch wenn man was anderes gewählt hat, trotzdem hat man zusammengehört. Jetzt gehört man, es ist alles komplett gespalten, ich muss es mal sagen, dadurch, dass man das nicht mehr sagen darf, weil die Politik es aber auch nicht vorlebt. Die, wie gesagt, die reißen sich ja weiter die Haare gegenseitig vom Kopf. Ja, also es bleibt ja überhaupt nicht mehr sachlich. Und
die reden ja auch über Blödsinn.
So. Ja, aber wenn man auch sieht, man hat früher eben bei den Politikern eine gewisse Kompetenz, Sachkompetenz gesehen.
Genau, das meine ich, ja.
Und das ist bei vielen heute fernab der Tagesordnung. Bestes Beispiel ist, glaube ich, unser Wirtschaftsminister. Wenn wir denn darüber sprechen, über das Thema Insolvenzen, spricht er nicht über Insolvenz, sondern sagt, der Betrieb hat eben seine Produktion eingestellt, aber der ist nicht insolvent. Weiß ich nicht, ob solche Personen gerade auf diesen Posten geeignet ist. Und das zieht sich ja auch ein bisschen wie eine rote Linie durch das Kabinett. Ich will da jetzt nicht jede Person, die dort ein Ministerium führt, verpönen aber oder verhöhnen, aber ich sage mal zwei Drittel, da mangelt es mir teilweise an der Sachkompetenz.
Richtig, ja.
Und das verstehe ich halt auch nicht. Das habe ich auch irgendwie noch nicht so richtig. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen doof. Ich bin ja sehr selbstreflektiert. Aber ich verstehe auch nicht, warum man aus Gefälligkeit irgendjemanden irgendwo irgendeinen Posten gibt. Und wir, wann haben wir damit in Deutschland, haben wir das irgendwie, weiß ich auch nicht. Können wir damit vielleicht so generell mal anfangen, einfach den Leuten den Posten zu geben, die da Plan von haben? Und wenn das nun mal der Oberfeldwebel Peter Müller ist, der jetzt nun mal einfach Plan hat von dem ganzen, von der innerdeutschen Verteidigung, dann soll der das bitte machen.
Ja, und wenn es aber nicht Peter Müller ist?
Und wenn das nicht Peter Müller ist, sondern ich weiß nicht wer, können wir mal wieder anfangen, die Besten zu nehmen, aber wir denken in Deutschland halt auch nicht wie ein Unternehmen, sondern wir denken irgendwie, weiß ich auch nicht, Alter, wie in so einem Kindergarten.
Naja, und das ist ja das Nächste. Das, eigentlich können wir es mal weitergehen. Wir sind ja, wir haben ja gegründet, ne, das haben Sie ja nur mitbekommen.
Oh Gott.
Und damit fing das, hier kann ich es jetzt mal, hier ist jetzt die Plattform. Ich habe jetzt lange gewartet, hier ist meine Plattform heute. So, wir wollten dann ja gründen und ich war dann ja kurze Zeit, musste ich dann nochmal auch einmal zu unserem Bundesagentur für Arbeit. So. Und dort habe ich dann angefangen, sagte, Mensch, weil ich komme jetzt nicht aus dem gesegneten Haushalt, wo ich jetzt nochmal, also ich komme ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme immer aus einem guten Mittelstand, wo man auch sagt, selbst die, wo nicht jetzt mit der Kohle so um sich geschmissen wurde, haben aber schon früh verstanden, dass es Unternehmen braucht, um Arbeitsplätze zu sichern. Das heißt, auch da wurde immer das Richtige gewählt. Und habe halt früh verstanden, dass man irgendwie für seine Brötchen auch was tun muss, sich irgendwie ein bisschen weiterbilden muss oder ein bisschen fleißig sein muss und irgendwo drin Experte sein muss. Ja, wir müssen jetzt alle nicht einen Master haben, darum geht's mir nicht. Ich finde auch so eine gute, alte, richtige Ausbildung, das hat schon auch was für sich. Da stehe ich auch völlig hinter. So, und dann haben wir, glaube ich, gesagt, so, ich bin jetzt da beim Amt und dachte so, jetzt frage ich mal nach einer Förderung. Das erste Mal, ich immer auch ja viele mal in diesen kleinen Pott eingezahlt, dachte, Mensch, Lena, komm, bist du jetzt auch mal so frech, mal einmal in deinem kleinen Leben, fragst du mal nochmal so für die ersten 2-3 Monate nochmal so für so eine kleine Förderung, dass du halt nicht an dein Erspartes irgendwie, hart Erspartes irgendwie ran musst. Ja, nee. Und jetzt halten wir uns mal alle richtig fest.
Ich bin fest.
Nein, Frau Gabowski, Sie sind zu gut vermittelbar. Ich sage, naja, das weiß ich ja. Also ich weiß ja, was ich gelernt habe.
Das ist jetzt richtig gut. Herr Schieber, ich hoffe, Sie sind jetzt auch, haben sich festgehalten.
Ich halte mich fest.
Ich weiß ja, was ich gelernt habe. Und ich weiß ja auch, was ich kann. Oh, ich sage, das weiß ich schon. Ich sage, darum geht's mir jetzt aber gar nicht. Ich möchte jetzt gerne, dass Sie mir einmal helfen, weil ich habe sonst keine in meiner Umgebung. So, und Sie sind ja dafür da. Und 1, 2, 3. Nee, also Sie müssen jetzt bitte erstmal ein halbes Jahr arbeitslos sein. Und danach, wenn Sie wirklich ganz nicht mehr vermittelt sind, dann möchte ich Ihnen gerne noch mal ein paar Schulungen geben. Und dann habe ich gefragt, okay, jetzt muss ich das mal einmal richtig verstehen, weil ich habe gedacht, gleich kommt die versteckte Kamera irgendwo aus der Ecke gezogen. Das heißt, ich muss es mal so verstehen. Sie würden mir jetzt 6 Monate lang Arbeitslosengeld geben, zuzüglich mir noch 2 Schulungen bezahlen, die A, irgendwie 1.500 Euro, also auch noch mal 3.000, ja. So, jetzt rechne ich das mal kurz so über den Daumen. Das heißt, die schieben in mich, mal einmal so bummelig gemacht, 15.000 bis 20.000 Euro, nur mal so für mich, um und bei. Und dafür muss ich nichts tun.
Gar nichts.
Gar nichts. Nee, ja, nee, also so könnt, und dann ging's los. Das Karussell der Ausreden. Der Karussell der, oh mein Gott, das hat jemand mal, oh mein Gott, wer ist das? Das hat sie ja auf den Punkt gebracht. Ich sag, Sie nehmen mich auf den Arm. Ich sag, das muss ich jetzt wirklich noch mal wissen. Ich sag, und ich möchte auch, dass Sie diese Diskussion aufnehmen. Ich möchte, dass das irgendwo weitergegeben wird. Ich sag, weil das ist doch genau das Problem. Ich sag, und wer macht sich denn dann selbstständig?
Die nicht vermittelbar sind,
machen sich dann selbstständig. Und dann fragen wir uns, warum die ganzen Unternehmen in die Insolvenz gehen. Und wer muss das dann auch wieder, und wer zahlt das denn? Die ganzen Mitarbeiter, insolvent, die dann wieder in die Arbeitslosigkeit rutschen. Ich saß da, ich habe wirklich gedacht, ich mich holen Sie wirklich ab. Ich konnte nicht mal.
Du wolltest eigentlich nur meine Krankenkassenbeiträge,
habe ich gefragt. Also so frech war ich. Und habe ich einmal gesagt, ich sag, wissen Sie was? Jetzt bin ich aber auch einer von den wenigen, die dann nicht sagt, ach danke, 20 Scheinchen umsonst, die nehme ich mit. Sondern ich eine von denen bin, die noch so erzogen worden sind, zu sagen, nee, in diesem Land kann es einem nur gut gehen, wenn man auch was dafür tut. Und zwar jeder.
Leben ist ja das, was man daraus macht.
Genau. Und habe dann gesagt, so, nee, Frau Roman, 1, 2, 3, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen und haben es ja wirklich, und da sind wir sehr stolz drauf, von null, von gar nichts, wirklich mit null Förderung, mit keinem reichen Elternhaus, halt jetzt geschafft, wir sind jetzt ja zweite Jahr durch, halt sechsstellig, siebenstellig, sechsstellig, guten Morgen, siebenstellig in unserem Umsatz zu sein, Mitarbeiter zu haben, Arbeitsplätze zu sichern. Und da muss ich sagen, da bin ich schon wirklich sehr stolz drauf. Aber es nervt mich auch kolossal. Ich war immer ein fleißiger Arbeitnehmer und ich habe immer gerne gearbeitet. Und einer der Gründe war ja auch, dass wir gesagt haben, wir wollen gründen, um irgendwie zu sagen, komm, wir müssen hier irgendwie was, wir können auch nicht nur meckern, ne, sondern man muss irgendwie auch ins Handeln kommen. Wir werden Arbeitsplätze sichern, wir werden irgendwie Firmen gründen, die irgendwie auch die Wirtschaft nach vorne bringen. Ne, wir unterstützen auch Vereine und Stiftungen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, dass wir sagen, komm, wenn wir Geld haben, können wir auch was zurückgeben, ne, weil das ist ja auch immer das Gleiche. Die Leute sagen ja auch immer, man spendet nur, damit man Steuern spart. Naja, also wenn man nichts hat, kann man auch nicht spenden. Ne? Also ist das Gleiche.
Ist das, und ich sag mal immer, wer von der Welt etwas bekommt, sollte auch etwas zurückgeben.
So, und so arbeiten wir. Aber um das einfach nochmal so einen Punkt zu bringen. Und das alleine nur, und ich lebe hier, ich wohne hier und ich habe immer gearbeitet. Das Einzige, was ich wollte, war wirklich eine Mini-Unterstützung, nicht alleingelassen zu werden. Aber das geht nicht. Ja.
Aber das kann man in diesem Land nicht erwarten. Und erstmal Chapeau natürlich vor der Leistung, die Sie hier vollbracht haben. Danke. Auch zum Wohle des Standortes Deutschland. Da tragen Sie entscheidend zu bei. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ja, es ist absolut schwierig, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Und wenn wir uns die Arbeitsagentur angucken, dann sage ich Ihnen auch, das ist ein aufgeblähter Apparat, der dringend mal abgeschmolzen werden muss.
Ja.
Und auch da wieder sind wir im Grunde bei unserem Anfang von vorhin. Fördern und fordern. Das heißt, die Sachbearbeiter, die da sitzen, die müssen sich auch mit dem Problem des jeweils Einzelnen mal wirklich auseinandersetzen. Das scheint mir manchmal aber auch nicht der Fall zu sein.
Nein, gar
nicht. In Ihrem Fall wird ja auch, wird der Knüppel zwischen die Beine geworfen, es wird erschwert. Es wird umsonst Geld verpulvert.
Ja.
Muss das dann wirklich sein? Es bringt Ihren Standort nicht voran. Es könnte alles einfacher sein. Selbst das Gründen, wenn wir das im europäischen Vergleich einmal sehen, ist Deutschland das Land, welches am meisten Stunden und Tage aufwendet, bevor man überhaupt in die Selbstständigkeit starten kann. Völlig in anderen Ländern ist das in wenigen Stunden möglich. Bei uns sind es mehrere Wochen bis zu Monaten. Das kann es im Grunde nicht sein. Wir müssen uns entbürokratisieren. Ja. Wir brauchen mehr Leute wie Sie, die den Mumm haben und sagen, das ist mir egal, welche Vorgaben es dort auch geben mag. Wir machen es jetzt trotzdem. Wir machen trotzdem unser Ding. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, Chapeau vor der Leistung und finde ich ganz toll.
Danke.
Danke.
Das muss man vielleicht, wo wir gerade beim Thema Bürokratie sind, vielleicht auch nochmal sagen, was ja der Grund war. Es war ja nicht so, dass wir hier so eine ganz verrückte Idee haben und nicht an unser Thema glauben oder nicht wussten, dass wir nicht, wir haben ja nun kein Cake-Pop-Shop aufgemacht, wo wir Kuchen backen oder so ein Blödsinn, sondern wir wussten ja schon, das hat alles Hand und Fuß, wir wussten ja schon, wie wir anfangen. Wir sind ja beim Notar weggefahren nach der Gründung und waren gleich im Außendienst. Also wir haben ja jetzt nicht da irgendwie rumgelungert. Aber das ist ja das Nächste. Wir wollten ja eigentlich nur deswegen diese Unterstützung für die Krankenversicherung, weil, und jetzt kommt nämlich das, was die wenigsten Gründer wissen, es dauert teilweise 6 bis 8 Wochen in Deutschland, bis sie eine Umsatzsteuernummer bekommen, damit sie als Unternehmen überhaupt in der Lage sind, eine Rechnung zu schreiben. So, und da frage ich doch mal, ich bezahle den Notar, ich mache den ganzen Kikifatz, dann muss ich hier noch was bezahlen und dann muss, die Handelskammer und die GEZ kommt ja schneller als die Umsatzsteuernummer.
So, ja.
Wovon bezahle ich das denn, wenn ich
eine Rechnung schreiben darf?
Genau, also und das war ja eigentlich der einzige Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen, wir haben eine sehr gute Steuerberaterin. Wir wissen, das dauert, bis wir die erste Rechnung schreiben können. Plus, da sind wir wieder beim Thema Obdachlos. Ich habe ja auch meine privaten Kosten zu zahlen.
Klar.
Ne? So, und das sind alles so Sachen, wo ich halt sage, da läuft doch irgendwie was verkehrt. Wie gesagt, ich war mit meinem Sohn noch nicht mal aus dem Krankenhaus und hatte schon die Steueridentifikationsnummer. Warum klappt das so schnell? Und die Umsatzsteuernummer, warum dauert das so lange? Also das habe ich noch nicht, da muss mir noch mal irgendeiner mir noch mal einen Kurs geben. Was so. Und das ist ja das, was so verrückt ist und warum auch so viele Leute. Und das ist ja das, was mich eigentlich am meisten ärgert. Wir haben in Deutschland so viele coole Leute, die geile Ideen haben, geil ausgebildet sind. Gut, wer weiß, wie lange noch, ne? Aber die so hervorragend ausgebildet sind, haben mit den dualen Ausbildungen, Berufsausbildungen, als auch mit den dualen Studiengängen etwas in Deutschland.
USP in Deutschland,
ein absolutes USP. Und
Das gilt es zu nutzen.
Genau, und wir ziehen ja aber hier eine Kultur heran, wo man sich ja dafür schämen muss, dass man gerne arbeitet. Ja. Wir züchten hier eine Kultur heran, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man Vollzeit arbeitet, wenn man nicht in der Gewerkschaft ist, wenn man nicht dies macht oder jenes macht und wenn man sich nicht beim ersten Halskratzen sofort krank meldet, dann ist man ja sowieso dann wird man ja schon gleich direkt über den Zaun gehangen. Ne?
Ja, man muss sich für alles und jeden Schritt, den man macht, rechtfertigen.
Komplett.
Und man lässt die Chancen und Potenziale, die wir in diesem Land noch wohlgemerkt haben,
ja,
links liegen.
Ja.
Und wenn wir nicht bald mal den Hebel umstellen, dann fahren wir wirklich absolut gegen die Wand. Und ja, wenn wir bei der Thematik Gründung sind, es gibt viele Leute, absolut bin ich ganz bei Ihnen, die coole Ideen haben für Startups, die auch sofort gerne gründen wollen. Aber dieser Bürokratieaufwand, wir haben gerade über die Zeit gesprochen, die das in Anspruch nimmt, bevor man gewisse Sachen, die ich in der Art und Weise auch nicht nachvollziehen kann, mit einem netten Brief nach Hause bekommt, um die Rechnung dann schreiben zu können. Warum fördert man nicht in diesem Land noch mehr die Thematik der Startups?
Richtig, ja.
Das sehe ich auch nicht. Und da kann man über Steuererleichterungen oder auch andere Sachen sprechen. Es gibt genug Möglichkeiten, man muss die Thematik nur angehen.
Ja.
Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, man wird bestraft, A1, sofern man überhaupt gewillt ist, als Arbeitnehmer tätig zu sein. Und A2, man wird noch viel mehr bestraft, kritisch beäugt, in die Schmuddelecke gestellt, wenn man in die Thematik Selbstständigkeit gehen will, sich damit angefreundet hat, eine coole Idee hat, die uns alle voranbringt, aber man muss sich rechtfertigen und das kann es doch wirklich nicht sein. Deswegen habe ich gerade ja auch vorhin gesagt, die Leistungsträger in diesem Land, die müssen entsprechend Anerkennung finden, denen muss man Aufmerksamkeit schenken und die muss man unterstützen und nicht gängeln und bestrafen.
Richtig. Ja, und vor allem, das sind ja auch genau diese Leistungsträger und die klugen Köpfe oder die vielleicht auch mal Dinge angehen oder die, ich meine, Sie haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, Leute, die sich dafür entscheiden, Unternehmer zu werden, die haben Mut, das sind nochmal, ne, die sind auch bereit, Verantwortung auch zu übernehmen. Wie gesagt, ich muss jetzt mit Trigema, gehe ich jetzt nicht konform, aber manchmal kommen da so Sachen, wo ich sage, aber es gab auch ein, zwei Sätze, die er gesagt hat, dass es eben halt darum geht, dass man natürlich als Unternehmer ja auch Verantwortung hat. Und das vergessen ja auch ganz, ganz viele. Und diese Leute, die Verantwortung haben, wissen, wofür sie Verantwortung haben. In den meisten Fällen für ihre Mitarbeiter. Und das ist ja eine Verantwortung, die man auch gerne trägt. Wenn ich dann aber noch die Verantwortung für irgendeinen anderen Blödsinn, also wie viel und wie oft wir uns mit unserer Steuerberaterin unterhalten, wie wir was buchen müssen und ich habe keine Ahnung was, Frau Gabowski und ich, wir sind auf Seminar und dann müssen wir uns noch rechtfertigen, wenn wir da nach einem 12-stündigen Seminar mit noch danach noch 3 Stunden arbeiten, wir uns dann irgendwo für 5 Euro ein Baguette holen, damit wir überhaupt mal an dem Tag mal was zu essen kriegen. Und dann müssen wir da uns noch Gedanken drüber machen, dass nicht irgendeiner im Finanzamt jetzt denkt, hier, das ist eine verdeckte Gewinnausschüttung.
Ja. Wir sind auch wieder dabei, was ich sagte, wir brauchen in diesem Land nicht nur dringend Arbeitsmarktreformen, weitere Reformen, meinetwegen auch im steuerpolitischen Bereich, bin ich ganz bei Ihnen. Auch da kann es nicht sein, dass man dort den Bremsklotz zwischen die Beine geworfen bekommt. Ganz im Gegenteil, wer Mut hat, wer in die Selbstständigkeit geht, wer selbstständig läuft, wer Arbeitsplätze schafft, dieses Sozialsystem stützt, fördert und fordert, der muss doch entsprechend auch mal nicht nur die Anerkennung bekommen, sondern auch gewisse Erleichterungen bei seinem täglichen Brot- und Buttergeschäft.
Einmal das und vor allem sind es ja nachher auch die, die nachher gehen. Ja, also Sie haben ja vorhin schon ein paar große Firmen ja auch genannt. Da will ich mir die einzelnen Regionen gar nicht angucken, die Bundesländer oder eben halt auch die Städte, die jahrelang von den Steuereinnahmen ja auch profitiert haben. Ja, wo es ja auch darum geht, dass man nicht nur sagt, okay, das sind Steuereinnahmen, sondern es bildet sich ja um so eine Firma mit attraktiven Arbeitsplätzen, mit einem entsprechend hohen Gehalt, bildet sich ja auch drumherum ein Klientel, so eine Stadt, so eine Region wächst ja auch daraus. Ja, also ich meine, jeder, der schon mal in Wolfsburg war, weiß, das ist nicht schön da, aber da wohnen halt viele Menschen, die ein sehr gutes Einkommen haben und das liegt sicherlich nicht daran, dass das Rathaus so oft beflaggt wird, sondern das liegt sicherlich daran, dass da VW ist. Und wenn ich mir dann überlege, dass solche Unternehmen, solche Regionen, die halt hässlich sind wie Wolfsburg, verlassen. Was machen wir dann mit Wolfsburg?
Ja, richtig. Bomben aber Sie können ja im Grunde auch mal vor die eigene Haustür blicken. Ich meine, wir haben ja nun das Privileg, dass wir alle drei in Hamburg angesiedelt sind. Eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Und ich sage mal, diese Stadt fällt und fährt fort in ihrem Erfolg, was den Hafen anbelangt. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass an diesem Hafen deutschlandweit 600.000 Arbeitsplätze hängen. Aber was machen wir dafür, dass das so bleibt, dass wir im europäischen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben?
Ja.
Es passiert nichts.
Nee, richtig.
Das ist egal, über welche politische Ebene wir sprechen. Aber wir müssen mal vor der eigenen Haustür anfangen.
Ja.
Und gute Besen kehren besser. Und es wird Zeit, dass man mal dieses Umdenken hat.
Ja.
Denn egal, wie groß das Unternehmen ist, egal, wie groß der Standort ist, alle tragen zum Wohlergehen dieser Gesellschaft bei, tragen dazu bei, dass dieser Staat weiterhin funktioniert, dass sein Sozialsystem, und da brauchen wir uns auch nichts vor, und wir haben ein gutes Sozialsystem,
ja,
damit dieses auch weiterhin Fortbestand hat. Was können wir dafür tun? Und es ist dringend Handeln geboten, egal auf welcher Ebene, egal in welcher Region Deutschland wir uns bewegen. Wir müssen nur gewillt sein, etwas zu tun. Es ist, ich will mal spitz formulieren, 2 Minuten vor 12.
Ja.
Ja, einmal das und vor allen Dingen ja auch diese Kurzsicht, ne? Weil das mit diesen Regionen, wie schnell war es jetzt möglich, auch in der Nähe von Brandenburg und Jena und Co., wo es ja auch immer wieder ja auch Themen gibt, ne, da soll jetzt eine neue Riesenfabrik hin und so, und zack, die erste Uni bietet dann eben halt auch für diesen Bereich Studienplätze an. Und das ist ja das Gut, was wir haben in Deutschland. Wir haben Wissen, wir haben Experten.
Ja.
Wir sind irgendwie, ne, dieses ganze Ingenieursthema, das ist ja so Germany, und das
langsam geben wir es aber ab.
Genau, und das vergessen halt auch viele, dass ja sozusagen mit solchen Unternehmen, die eben auch mal was anderes machen oder die eben halt auch eine bestimmte Größe haben, dass das ja auch dazu beiträgt, dass wir bestimmte Ausbildungsformen überhaupt haben, dass wir dieses Know-how überhaupt in Deutschland haben. Wenn das natürlich jetzt abwandert, wie gesagt, Frau Gabowski und ich, kann ich Ihnen auch sagen, wenn wir unsere Steuerberaterin nicht hätten und ich müsste meinen Scheißbeleg noch jedes Mal selber tackern für den blödesten Blödsinn mit noch einer Beschreibung, die länger dauert, als die Packuhr überhaupt da lief, da stellen wir beide uns doch auch die Frage, wollen wir das weiterhin in Deutschland?
Deswegen Bürokratieabbau, ganz, ganz wichtig, dringend erforderlich. Und man muss dann eben auch mal fragen, wenn ich auf das Thema Subventionen zu sprechen komme, muss ich nur große Unternehmen entsprechend subventionieren? Gibt es da nicht auch Möglichkeiten der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ich gleichermaßen unterstützen kann und vielleicht auch sollte?
Ja.
Ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch viel falsch gemacht worden, hat sich gerade auch in Corona-Zeiten gezeigt.
Ja.
Und aus den Corona-Zeiten heraus hätte man eigentlich auch vieles auf dem weiteren Weg mitnehmen können und auch viel daraus lernen können. Aber ich will mal sagen, bis heute hat man es, glaube ich, verpuffen lassen.
Das ist auch ein großer Fehler. Na, also ich bin auch, sie hat ja vorhin auch gesagt, dieses ganze Thema Fachkräftemangel und, ne, und der Handwerk und so. Da sind wir aber ja auch wieder, geht ja wieder in den richtigen Tenor rein. Wie wurde das Handwerk denn behandelt die letzten Jahre? Wie sind denn, ich sag mal jetzt, Frau Gabowski und ich, wir sind Mitte 30, wie ist denn in Anführungsstrichen unsere Generation, die jetzt vielleicht in der Lage ist oder Lust hat, so einen Handwerksbetrieb auch zu führen und zu leiten? Mit was für ein Blödsinn auch die sich ja beschäftigen mussten. Ja, wie die auch in unserer Gesellschaft ja auch gerne ja auch von den Kollegen, die einen weißen Kragen tragen, ja dann auch, ne, wo dann die Nase gerümpft wurde und so, ja, und jetzt kommt der Handwerker wieder und dann gucken wir mal, dass der das macht und so. So, und ich sage das jetzt hier nochmal und ich hoffe, mein Sohn verzeiht mir das, aber eigentlich muss mein Sohn Klempner werden.
Wir müssen die Thematik Ausbildung wieder viel mehr in den Fokus rücken.
Ja,
man darf das auch nicht kritisch beäugen und immer nur sagen,
machen.
Studium, Studium, Studium.
Nee, genau.
Ich sage mal, derjenige, der eine Handwerksausbildung macht, sich nachher selbstständig macht, meinetwegen Meister wird, der kann genauso viel, vielleicht sogar noch mehr und besser verdienen, als derjenige, der ein Studium macht und nachher einer geregelten Arbeit als Arbeitnehmer nachgeht.
Ja, absolut.
Deswegen muss man auch dieses Thema mal wieder mehr in den Fokus rücken.
Richtig.
Man muss auch klar sagen, Handwerk hat auch Hand und Fuß.
Ja.
Und nicht nur jeder, der studiert, wird in diesem Land was. Das ist eine absolute Fehlschaltung.
Naja, Angebot und Nachfrage. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn bei mir hier meine Kloschüssel überläuft und ich stehe hier in meinem Wohnzimmer schon knietief und der Klempner sagt, ja, ich komme aber nur, ich habe aber einen Schonsatz von 500 €, kann ich Ihnen sagen, die 500 € bezahle ich gerne, bevor meine Kloschüssel hier weiterläuft. Ja, und das ist ja das, was viele überhaupt gar nicht so richtig kriegen. Also da oben, da ist ja dann nicht so viel.
Was würden Sie denn, also man muss mal sagen,
ich rede mich schon in Rage.
Ich wusste, dass wir unser Zeitmanagement ist mal wieder, es ist aber eine hervorragende Folge. Ich würde jetzt so langsam zum Abschluss kommen, aber zum Abschluss im Sinne von Herrn Schipper, was für mich nochmal wichtig ist, was würden Sie denn jetzt, ich sage jetzt mal, an vielleicht so drei weiche Faktoren mitgeben an die Gesellschaft und dann vielleicht nochmal so drei, ich sag mal, Hard Facts, wo Sie sagen, das ist Ihrer Meinung nach wichtig, damit wir unser Land und unser, das ist ja nochmal unser geliebtes gemeinsames Land, egal welcher politischen Gesinnung, wieder nach vorne bringen.
Also ich glaube, wir haben vorhin schon wieder gesagt, Arbeit muss sich im Endeffekt lohnen. Derjenige, der arbeiten geht, darf am Ende des Tages nicht dafür bestraft werden und mit zusätzlichen Steuern belastet werden. Das kann es im Grunde nicht sein. Das heißt, auch Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Ja. Das Thema Zuwanderung haben wir vorhin gesagt. Das Land braucht solche Menschen. Und ich glaube, Migration oder Integration kann durch Arbeit sehr gut stattfinden, sollte auch stattfinden. Ja. Da müssen wir mehr den Fokus drauf legen, als wir das aktuell oder in der Vergangenheit getan haben.
Ja.
Und ich muss auch sagen, einfache, verständliche Hinzuverdienstmöglichkeiten oder Regelungen sind auch dringend erforderlich. Sehe ich im Moment auch nicht.
Ja.
Und dann muss es eben auch so sein, wie ich vorhin auch schon sagte, dass wir entbürokratisieren, ganz dringend. Da ist die Politik gefordert. Da bin ich wieder bei der Thematik two out, one in. Ich glaube, dann kommen wir in diesem Land voran, wenn wir gleichzeitig eben auch die Digitalisierung nutzen. Das kommt viel zu kurz in diesem Land, muss dringend mehr in den Fokus gerückt werden. Und ich sag mal auch, wir müssen uns darüber bewusst sein, wenn wir auf die Bundesagentur zu sprechen kommen. Großer kritischer Punkt, den wir ja vorhin hatten, kann ich nur sagen, vermitteln, vermitteln, vermitteln. Und jeder muss eine individuelle Förderung erhalten und Beratung. Das sehe ich im Moment auch nicht. Sanktionen müssen als Mittel für Akzeptanz vollzogen werden.
Ja.
Termine vor Ort sollten auch persönlich wahrgenommen werden. Und Sozialmissbrauch muss bekämpft werden.
Richtig.
Und ich glaube, das sind wichtige Ziele, die man in diesem Land verfolgen sollte. Und wir sollten uns eben nicht davon abbringen lassen, hier über Fachkräftemangel zu diskutieren. Den sehe ich absolut nicht.
Nee.
Und man sollte eben nicht so tun, als wenn der Staat es allen gut tut, wenn wir uns weiterhin zurücklehnen, wenn wir uns daran zu sehr gewöhnen, dass dieser Staat alles trägt, was wir selber nicht erwirtschaften können. Leben ist das, was man daraus macht. Jeder im Einzelnen ist gefördert.
Absolut.
Und von daher hat es auch jeder in der Hand, was er entsprechend angeht und welchen Lebensstandard er sich leisten kann. Da ist jeder für sich gefordert und da kann ich nicht immer nur nach dem Staate schreien. Das geht nicht.
Richtig.
In diesem Sinne, hervorragender Abschluss. Vielen, vielen Dank, Herr Schipper. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Beruht auf Gegenseitigkeit.
Das ist so, in diesem Sinne, kommentiert alle draußen fleißig. Wir sind natürlich gerne auch gespannt auf eure Meinung.
Wir diskutieren gerne,
denn wie gesagt, jeder darf seine Meinung äußern in diesem Land. Danke. Vielen Dank, dass das so ist. Und in diesem Sinne, alle einen schönen Tag und geht fleißig arbeiten.
Danke, Herr Schipper. Ciao.
Danke, tschüss.
Wow, wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Schön, dass ihr auch heute wieder bis zum Schluss mit dabei wart.
Und eine Bitte noch, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bewertet, denn das ist natürlich eine perfekte Art, uns zu unterstützen.
Und wenn ihr noch mehr Lust habt, ein paar Informationen über uns zu bekommen, dann findet ihr uns auch bei Instagram oder auch bei TikTok. Ihr findet uns da unter gr-personalberatung und für alle Business-Begeisterten. Bei LinkedIn und Xing sind wir ebenfalls zu sehen. Das heißt also auch da einfach unter Grabowski und Roman Personalberatung GmbH zu finden. Da gibt es nicht nur interessante News, sondern natürlich auch unsere exklusiven Jobangebote, die euch sicher begeistern werden.
Überlegt auch ihr, den nächsten Schritt mit uns zu gehen, sei es als Bewerber oder Unternehmen? Dann schreibt uns kurz, denn unsere Tür bzw. unser Postfach steht euch immer offen unter hamburg@gr-personalberatung.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal
mit einer neuen Episode von Echt und Erfolgreich.